Grüß Gott und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe der Stunde der Seelsorge, wie immer mit Pater Karl Wallner, den ich ganz herzlich auch in dieser Sendung begrüßen darf. Die Heilige Schrift beschreibt den Zustand von Adam und Eva vor dem Sündenfall als Paradies, Genesis 1,31, alles war sehr gut, heißt es dort. Alles ist in vollkommener Harmonie und im Frieden, in Gerechtigkeit, Reinheit, Heiligkeit, Zustand der ursprünglichen Unschuld. Papst Johannes Paul II. In der Theologie des Leibes hat es ganz groß ausgeführt am Anfang. Die Beziehung von Adam und Eva zu Gott war auch in Einheit, im Gespräch, im Austausch. Auch untereinander waren Mann und Frau in Einheit ein ganz wunderbares Miteinander. Sie schämten sich nicht, heißt es in der Heiligen Schrift, Genesis 2,25. Es gab auch keinen Schmerz, keine Gewalt, keinen Tod. Adam und Eva, so die Kirchenväter, ernährten sich pflanzlich, ergibt sich aus dem Buch Genesis. Erst in Genesis 9,3 wird dem Menschen erlaubt, auch Tiere zu essen. Die Pflanzenwelt war ohne Distel und Dornen. Das ergibt sich aus Genesis 1,29,30, dass dann eben im Schweiße des Angesichtes auch Dornen und Disteln auch dann da waren. Also Zustand der ursprünglichen Unschuld, ganz am Anfang. Am Anfang, der ja. Anfang.
Genau. Also es heißt am sechsten Schöpfungstag, im ersten Kapitel, dann erst ab dem zweiten Kapitel, Vers 2, wird dann die Schöpfung von Adam und Eva noch einmal anders, das eben geschildert. Das sind zwei verschiedene Texte. Aber es heißt schon am sechsten Schöpfungstag, als Gott den Menschen schafft, übrigens mit anderen Tieren noch zusammen, nicht, es war sehr gut. Ja, und er schafft ihn nach seinem Bild jetzt eben. Als Mann und Frau schuf er ihn männlich und weiblich. Und es war sehr gut, was er da geschaffen hat. Also von daher ist die Kirche die Überzeugung, dass der Mensch jetzt eben im Urstand geschaffen ist, ohne Erbsünde. Die Erbsünde kommt dann durch Adam und Eva. Aber Adam und Eva sind eben ohne jeden Makel der Erbsünde, um ein Wort zu verwenden, dass wir dann eben von der Gottesmutter Maria auch sagen werden, die bewahrt ist vor jedem Makel der Erbsünde. Und das Konzil von, es gibt dann sehr viele Spekulationen darüber. Also in der Theologiegeschichte, gerade in der Scholastik, hat man sich sehr dafür interessiert. Wie können wir uns das denn vorstellen? Wie ist das mit Adam und Eva gewesen? Biblisch haben wir nur Andeutungen. Gott kommt beim Abendwind daher. Es gibt eine totale Gottesgemeinschaft. Es gibt ein Eingetauchtsein des eigenen Ich in die Gegenwart Gottes und so weiter. Das wird angedeutet in diesen bildhaften Erzählungen aus dem 9. Jahrhundert vor Christus. Aber jetzt eben, wie das genauer sich vorzustellen ist, da beginnt dann eben die Scholastik, also man beginnt in der Frühscholastik ab dem 11., 12. Jahrhundert darüber zu spekulieren. Man erfindet dann auch, dass es außernatürliche Gaben gegeben haben muss, die Adam und Eva besessen haben, eine besondere Vollkommenheit, ein besonders präternaturales Wissen und so weiter und so fort. Das ist ein interessantes Konzil von Trient, wo es ja um die Allgemeinheit der Erbsünde geht und wie diese zu bestimmen ist, weil Luther hier übertrieben hatte, der nimmt die Erbsünde zu dramatisch. Und da muss das Konzil von Trient im Dekret über die Erbsünde auch nachdenken. Ja, wie ist denn der Stand der Natur, bevor sie jetzt eben fällt? Und da sagt man dann einfach nur, Adam und Eva haben die ursprüngliche Heiligkeit und Gerechtigkeit, Sanctitas und Justitia, in qua constituti vorrand, in die sie eingesetzt waren, verloren. Also man beschränkt sich hier auf eine sehr abstrakte Beschreibung, die ursprüngliche Heiligkeit und Gerechtigkeit, in die Gott sie eingesetzt hatte im Urstand, die haben sie verloren. Weiteres tut man dann nicht weiter ausführen, dass der Mensch dann eben beschädigt ist in der Geschlechterbeziehung. Also der Mann wird über die Frau herrschen, das lesen wir Genesis 3 und so weiter und so fort, das ist klar. Aber den Urstand selbst beschreibt das Konzil von Trient mit keinen anderen Worten, als dass da die ursprüngliche Heiligkeit und Gerechtigkeit gegeben war und wir diese verloren haben. Wir sind, Römerbrief 8,16, wir sind durch Christus jetzt eben alle in einen Stand geraten. In ihm haben wir alle gesündigt, kann man sagen, in Adam und Eva. So ist zumindest die lateinische Vulgata-Übersetzung gewesen. In Adam und Eva sind wir alle in die Sünde hineingerutscht.
Also beschrieben wird dann dieser Sündenfall in Genesis 3, 1 folgende. Gott hat ja diesen Garten Eden gepflanzt, mitten rein Baum, da sollen sie nicht davon essen, verführt von der Schlange. Ja. Die Schlange sagt zur Frau, sobald ihr davon esst, gehen euch die Augen auf, ihr werdet wie Gott und erkennt Gut und Böse. Dann heißt es in Genesis 3, 7, da gingen beiden die Augen auf und sie erkannten, dass sie nackt waren. Mit dem Sündenfall geht die ursprüngliche Gerechtigkeit und Heiligkeit, die ursprüngliche Unschuld, wie Johannes Paul II. Es immer formuliert hat, genau, verloren. Arbeit wird Mühsal, Krankheit gibt es, Sünde, ja, Tod, Tiere essen und so weiter. Dazu eine Frage, sehr geehrtes KTV-Team. Ich habe eine Frage, Achtung, zur zeitlichen Dimension des Sündenfalls und hätte gerne gewusst, wie die Lehrmeinung der Kirche dazu ist. Im Katechismus der katholischen Kirche habe ich nur an einer Stelle eine kurze Bemerkung dazu finden können, die sich leider wieder nur auf das übliche Geheimnis beruft. Vielleicht also zur zeitlichen Dimension, Pater Karl, wenn ich da kurz was sagen darf.
Ja.
Ich lege nur ein bisschen was nach. Es gab tatsächlich, wenn es um diese Frage geht, Datierungsversuche des Sündenfalls und in der jüdischen Tradition wurde genau festgelegt, die Schöpfung fand im Herbst 3067 vor Christus statt, wenn wir unsere Zeitrechnung nehmen. Der Sündenfall dann im ersten Jahr danach. Kirchenväter, der Mönch Sublicius Severus hat auch Nachrechnung angestellt. Also habt ihr Mönche eigentlich nichts besser zu tun, als auszurechnen, wann der Sündenfall war, so ähnlich. Er kommt, der hat gelebt so um 380 nach Christus, er kommt auch auf das Jahr um 4000 vor Christus und auch sagt, dass der Sündenfall dann danach stattgefunden haben möge im ersten Jahr. Also es gab so Datierungsversuche.
Ja, die sind alle lieb und gut und so weiter und irgendwie verständlich, wenn man etwas in die, wenn man etwas, das ein archetypisches, eine archetypische Form der Seinsbeschreibung jetzt eben wirklich als historisches Ereignis jetzt eben deuten möchte. Das geht aber nicht mit Dei Verbum 22, mit der Offenbarungslehre, die die Kirche eigentlich immer vertreten hat, bis sie am Zweiten Vatikanischen Konzil ausformuliert worden ist. Also die Inspiration, die göttliche Inspiration dessen, was wir dort lesen, bezieht sich darauf, dass hier etwas beschrieben wird in Gestalt von geschichtlichen Ereignissen, das tatsächlich eben jetzt eine Wirklichkeit von uns Menschen ausmacht. Um mich jetzt nicht zu zerreden und so weiter oder das Thema zu zerreden. Vielleicht beginnen wir bei dem Wort Ur, ja, Urstand, Ursünde und so weiter. Also hier haben wir im Griechischen das Wort Arche und Arche ist die Wurzel, ist der Wurzelgrund von dem Ganzen. Also es wird etwas Grundlegendes jetzt eben am Menschen erkannt durch die Inspiration Gottes und das wird dann eben transponiert und in Form eines geschichtlichen Ereignisses, wie es eben beim Sündenfall, Baum der Erkenntnis und so weiter dann beschrieben wird, dann eben dargestellt und geschildert. Aber das heißt nicht, dass das so in historischer Weise gewesen ist oder gar, dass man es datieren kann. Der inspirierte Autor unter Anleitung des Heiligen Geistes hat hier etwas erkannt, eben jetzt, dass es im Menschen etwas gibt, das ihn grundlegend jetzt eben schief macht in seiner ganzen Seinsposition, in seiner Disposition eben gegenüber dem Schöpfer. Und das beschreibt er eben in dieser für damalige Orientalen gut verständlichen Erzählung vom Sündenfall im Alten Testament, nicht? Also so muss man das Ganze jetzt eben nehmen und nicht eben jetzt, also dass wir Schlange und Apfel und so weiter und so fort, das ist eine geniale Form der Erzählung und schon der Origenes hat im vierten Buch eben von Periachon über die Prinzipien, über die Form von Schriftauslegung jetzt eben gesprochen, dass wir hier eben jetzt, wie soll ich sagen, einen Sinn drinnen haben, der sich nicht bezieht auf die geschichtliche, narrative Einkleidung des Ganzen, sondern die inspirierte Sache ist der Kern, der sich in dem Ganzen befindet. Wir sind eben von Anfang an aus freier Entscheidung in einen Zustand gegenüber Gott und gegenüber dem Sein geraten, der jetzt eben nicht dem entspricht, was Gott ursprünglich wollte. Der wollte ursprünglich unsere Gerechtigkeit und Heiligkeit. Noch einmal, das sind die Worte des Konzils von Trient von 1547.
Der Katechismus der katholischen Kirche gibt natürlich keine Datierung, sagt aber, dass hier in bildhafter Sprache ein Urereignis am Anfang der Geschichte beschrieben wird, wie eben die ganze Menschheitsgeschichte von dieser Ursünde gekennzeichnet ist, wie es da dazu kam, also in bildhafter Sprache. Aber ganz wichtig ist auch, dass die Ursünde eine freiwillige Entscheidung von Adam und Eva war, aber doch auch ein geschichtliches Ereignis, ohne eine Datierung festzulegen.
Also mir ist jetzt gerade eingefallen, vielleicht passt der Vergleich nicht und vielleicht bringe ich es jetzt nicht so gut rüber, aber ich war ja in Damaskus, ich war in Syrien, ich habe da die Christen versucht, die in furchtbarer Bedrängnis sind, also besucht, und ich habe dann eben auch diese kilometerlangen Ruinen gesehen von den niederbombardierten Häusern im Südrand von Damaskus. Und das, was ich hier wahrnehme, ist, dass dahinter, hinter dem Ganzen eine Sündengeschichte steht, eine freie Entscheidung, gegen andere zu kämpfen und so weiter und so fort. Aber was ich wahrnehme, was ich gesehen habe, sind nur die Ruinen. Ich kann im Persönlichen, könnte ich hinter jeder Ruine jetzt eben meine Geschichte erzählen, wie es zu diesem Zustand dieses Hauses, dass das jetzt hier als zerbombte Ruine dasteht, jetzt eben ist. Und so ähnlich ist der biblische Autor vorgegangen. Ja, im Menschen, im Ursein, im archetypischen Sein des Menschen etwas erkannt, das ihn jetzt zu einem Beschädigten jetzt eben macht und hat das eben erzählt, dieses Beschädigtsein in Form einer Erzählung, auch unter Eingebung des Heiligen Geistes. Aber es ist eine narrative Einkleidung von einem Zustand, der archetypisch in uns Menschen da ist.
Es geht dann aber doch auch um die Frage, wie hängt das, was wir Schöpfung nennen, mit dem zusammen, was die Wissenschaft Evolution nennt. Johannes Paul II. Hat ja gesagt, die Evolutionstheorie ist mehr als eine Theorie. Und dann auch das Ganze mit dem Sündenfall. Gehen wir mal zum Stand der Wissenschaft, mal ganz grob, einfach mal den Bogen gezogen, Pater Karl. Weil die Leute, wir alle werden auch mit diesen Erkenntnissen konfrontiert und auf der anderen Seite eben das, was in der Heiligen Schrift steht. Das Universum, so Stand der Wissenschaft heute, muss ich mal sagen, Stand heute, sei 14 Milliarden Jahre alt, die Erde 4,6 Milliarden Jahre. Erste Spuren von Leben auf der Erde gäbe es seit 3,5 Milliarden Jahren. Erste Spuren von Menschenaffen sind nachzuweisen in Äthiopien seit 4,5 Millionen Jahren. Der Homo erectus, ein Frühmensch, der das Feuer kannte, wird datiert vor 1,8 Millionen Jahren. Der Homo sapiens, der erste wissende Mensch, sozusagen der moderne Mensch, er wird vor 300 Jahren erstmals datiert. Der Neandertaler starb vor 30.000, 40.000 Jahren aus. Wir tragen alle die Gene in sich. So halt die Wissenschaft. Und wir haben ja schon öfter Sendungen drüber gemacht. Die katholische Kirche hat mit dem Thema Evolution, Evolutionstheorie kein Problem, solange das Ganze gesehen wird als Teil der Creatio Continua, einer fortlaufenden Schöpfung.
Also mein Hauptthema ist ja auch, dass die Natur, die wir oft so romantisch mystifizieren, ja oft gar nicht so toll ist, dass da schon etwas drinnen ist. Wir sprechen beim Menschen, bei der Erbsünde von der gefallenen Natur und wir glauben, dass Gott alles gut geschaffen hat. Das steht bei jedem der sechs Schöpfungstage eben ausdrücklich dabei, dass Gott gut geschaffen hat, aber dass trotzdem etwas nicht in Ordnung ist. Bei uns Menschen aus unserer Freiheit heraus. Das wird ja deutlich geschildert durch dieses Bizarre, nicht? Also, dass Gott Adam und Eva alles gibt, nur der eine Baum und genau da machen sie dann eben Mist und so weiter. Das wird ja bizarr geschildert, wie irre der Mensch jetzt eben seine Freiheit missbraucht. Angesichts des Großen und Ganzen, das Gott ihm geschenkt hat, möchte er genau das, was eben jetzt Gott verboten hat. Also diese Sündengeschichte. Die ganze Sache mit der Natur, mit Evolution und so weiter ist natürlich umso aufregender, weil wir ja in der Natur faktisch ein Fressen und Gefressenwerden haben. Also so toll ist das Ganze ja auch nicht. Ja, jedes Lebewesen lebt auf Kosten von anderen Lebewesen. Und eben, wenn man dann eben vegetarisch lebt und dann tierisches Leben jetzt eben schont dadurch, aber trotzdem habe ich pflanzliches Leben und pflanzliches Leben ist auch Leben. Also wenn ich eine Stufe tiefer gehe, also der Mensch kann nicht leben, ohne dass er anderen das Leben nimmt, um das mal auf den Punkt zu bringen. Unsere Professorin, die Frau Professor Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz, die den 80. Geburtstag jetzt gerade gefeiert hat. Einladung übrigens, im Jänner gibt es ein Symposium zu dem 80. Geburtstag. Ich darf dort auch was sagen. Ich freue mich sehr, sie ist eine große Philosophin. Und Frau Professor Gerl-Falkowitz sagt, dass das philosophisch gesehen, das so der Grund sein könnte, warum wir in allen Religionen und auch in allen Ideologien Frankfurter Schule die Vorstellung haben, dass es so etwas wie Erbsünde gibt, eine Entfremdung, dass wir nicht im Eigentlichen jetzt eben sind, weil wir realisieren, ich kann nur leben, indem ich anderes Leben nehme. Ja, das ist einfach ein Zustand, in dem wir drinnen sind. Die Heilige Schrift sagt, dass Gott uns die Natur gibt, also dass wir Menschen als peculiaris creatio, wie die Kirchenväter sagen, als die besonderste Form dessen, was er geschaffen hat, die ihm ebenbildlich auch sind, Genesis 1,27 und so, eben das alles von ihm geschenkt bekommen. Aber so dieses Gefühl, ich kann gar nicht etwas tun, ja, ohne jetzt eben, wie soll ich sagen, mir etwas zu nehmen, das jetzt eben, ich zerstöre, indem ich mich selbst erhalte, um das mal auf den Punkt zu bringen. Also das ist die Realität, die wir einfach jetzt eben vorfinden müssen. Ich habe das auch, wie ich meinen ersten Besuch, wir haben den Maasai in Kenia und in Tansania, denen haben wir Kirchen gebaut, ich war dort auf Besuch und wenn du dann das Privileg hast, ich durfte dann durch die Serengeti fahren, nicht als Tourist, sondern eben jetzt, weil wir dort mit den Maasai-Kindern Gottesdienst gefeiert haben. Und dann eben sind wir da auch vorbeigekommen bei einem Zebra, das gerade von einem Löwen angebissen war, ja, aber der hat es gar nicht gefressen, sondern, also das war ganz furchtbar, dem hing hinten da das Fleisch raus und das muss dann nachher gestorben sein. Und diese Löwen leben ja dort wie im Aldi-Markt, ja, die brauchen ja nur aufstehen und irgendein Gnu und Zebra reißen. Also das war irgendwie so, dieses, wo ich dieses Gefühl hatte, eigentlich ist die Natur gar nicht so toll, ja, weil eben jedes Lebende dauernd eben, um leben zu können, anderes jetzt eben verbraucht und konsumiert. Und daher auch diese Vorstellung einer Uneigentlichkeit. Und dass wir Menschen eben jetzt von Gott die Offenbarung haben, ja, dass diese Welt in ihrer Unvollkommenheit einmal einmündet in einen Zustand, wo dann Gott alles in allem ist, und dass Gott nicht ein Nehmender ist, sondern ein Schenkender, nicht ein Vernichtender, sondern ein Erfüllender, das ist das Privileg der christlichen Offenbarung. Freilich aber gibt's das Ganze erst am Ende der Zeiten, wenn Gott Pan en Pasin, alles in allem ist, wie es im 1. Korintherbrief im 15. Kapitel heißt.
Pater Karl, nochmal zurück zu diesem Zusammenhang, Schöpfung, Evolution, Sündenfall. Ich glaube, die Prinzipien lauten so, aus katholischer Sicht, Evolution setzt Schöpfung voraus. Das ist mal das Erste. Sündenfall am Anfang der Geschichte ist somit ein historisches Ereignis, aber eben die Ursünde ist eine persönliche Sünde von Adam und Eva und nicht meine Sünde, sondern denen ihre persönliche Sünde. Genau. Ich trage an den Folgen natürlich.
Ja, sie versetzt mich aber schon in einen Zustand, in einen Reatus Culpe, in einen Zustand der Schuldhaftigkeit gegenüber Gott, weil ich nicht so bin, wie ich sein könnte, auch wenn ich es nicht durch eine persönliche Sünde jetzt eben verursacht habe. Also ich bin eben jetzt, ich bin in einem Gegenüber zu Gott und nicht in einem In-Gott, um das so zu sagen. Also die Erbsünde ist keine Kleinigkeit, sondern sie ist eine Beschädigung, eine ontologische, um das mal so zu sagen, Beschädigung unseres Seinstandes gegenüber Gott. Und das ist die Dramatik des Ganzen. Ich möchte es noch einmal kurz verstärken. Das, also Evolution setzt, wie du gesagt hast, immer schon voraus, dass es etwas gibt, das sich entwickeln kann. Evolvere heißt sich entwickeln. Und der absolute Anfang, dass der von einem Seienden Sein gesetzt sein muss, das außerhalb unserer Kausalitätenketten ist und so weiter, wie der heilige Thomas dann sagt, das ist es, was alle Gott nennen. Eine Ursache, die nicht wieder verursacht ist. Also das ist etwas, da kommt man nicht vorbei philosophisch. Warum es dann in diesem ganzen Sein eine Entwicklung gibt und dass diese Entwicklung letztlich teleologisch von Gott verantwortet ist und gewollt wird hin auf den Menschen und dass der Mensch in seiner Geistigkeit jetzt noch einmal etwas ist, dass das bloß materielle Seiende übersteigt, das ist dann wieder eine andere Sache. Aber wir glauben fest daran, dass der Mensch eben in besonderer Weise jetzt eben als geistiges Wesen in Freiheit eine Schöpfungsakt des Gottes bedurft hat.
Sehr geehrte Freunde Gottes, mich beschäftigt schon lange die Frage, warum Gott Vater wegen dem Sündenfall von Adam und Eva seinen Sohn dermaßen leiden ließ, anstatt die Ursache direkt zu bestrafen. Was haben wir denn verbrochen? Ja, Erbsünde, okay. Aber wo ist da die Barmherzigkeit? Weit wie das Meer und die unendliche Liebe zu jedem Einzelnen von uns. Wieso musste Jesus so leiden? Ich bekomme immer nur die Antwort aus Liebe zu uns. Wäre es nicht ohne gegangen? Ich finde die Strafe ganz brutal. Vielen herzlichen Dank. Für Sie beide machen die Sendung super. Sie gefallen mir sehr. Danke für das Lob.
Also Gott war immer schon dreifaltig, noch bevor es eine materielle Welt gegeben hat. Und das größte Mysterium ist eigentlich, dass Gott etwas außerhalb seiner selbst geschaffen hat. Ja, also anders gefragt, warum ist etwas und nicht nichts? Und der christliche Glaube sagt, weil eben Gott die Liebe ist, in sich, Vater, Sohn und Heiliger Geist von Ewigkeit. Wir haben gerade das Konzil von Nizäa gefeiert. Der Logos ist vor aller Zeit. Ja, also das Wort, ja, ist Gott, ist schon in Gott, ist mit im Heiligen Geist eins. Und es gibt noch keinen Kosmos. Es gibt noch nichts Materielles. Und der Schöpfungsratschluss, der erfolgt eben nach unserem Glauben und dem, was wir aus der Heiligen Schrift hier analysieren können, der erfolgt, weil Gott die Liebe, die er selbst in rein göttlich-geistiger Weise in sich ist, extrapolieren möchte in eine materielle Welt. Und deshalb schafft er einen Kosmos. Und in diesem Kosmos schafft er dann eben als Höchstfall der Schöpfung. So dürfen wir glauben, den Menschen, der eben in seiner Geistigkeit Abbild jetzt eben der Geistigkeit Gottes ist. Und das heißt, in dem Augenblick, wo Gott die Welt schafft, weil er seine Liebe ausbreiten möchte und mit der Ausbreitung seiner Liebe deshalb auch Freiheit geben muss, weil Freiheit nur eben jetzt die Voraussetzung für Liebe ist. Also leider, lieber Schreiber oder liebe Schreiberin, wir enden bei der Liebe, ja, weil Gott die Liebe ist und weil alles, was er tut, das Liebe tut. Also in dem Augenblick, wo er die Welt jetzt eben schafft, ja, muss er sich auch bereit erklären, und er schafft sie in seinem Wort, ja, der Logos, die Logik, ja, die er hier ausgestaltet, ist verantwortet vom Sohn. Also in dem Augenblick, sagt Hansus von Balthasar und mit ihm Duns Cotus und die ganzen Franziskaner, dass im Schöpfungsratschluss auch schon der Erlösungsratschluss erfolgt. Also dass die Schöpfung nicht der Gott macht was und dann, boah, das geht schief und jetzt müssen wir es reparieren und jetzt kommt dann jetzt eben der Sohn und muss da jetzt ans Kreuz und so weiter und das wäre wirklich grausam, sondern dass die Bereitschaft des Logos da ist, diese missbrauchte Freiheit dann in einer Art und Weise zu reparieren, die Ausgestaltung der Liebe Gottes in maximaler Weise in die Schöpfung bringt. Jetzt ist es zu kompliziert, aber es ist kompliziert, Leute, ja. Es ist wirklich nicht einfach, das ganze Thema. Also, dass der Sohn es danach ist, der sich bereit erklärt, schon mit dem Schöpfungsratschluss, wenn der Mensch die Freiheit missbraucht, ja, auch den höchsten Akt der Liebe zu setzen, zu dem Gott den Menschen in seiner Freiheit jetzt eben bemächtigt hätte, nämlich sein Leben für andere hinzugeben. Und deshalb ist der Akt, dass der Sohn ans Kreuz geht, nicht ein tyrannischer Gott, ein orientalischer Despot, wie Nietzsche im Antichrist jetzt eben hier dem Christentum vorwirft, der den Sohn ans Kreuz zwingt, weil er ein Menschenopfer braucht, so wie die heidischen Götzen, ja, die da die Griechen und so weiter verehrt haben und die Babylonier, sondern dass das der Entschluss des Sohnes aus freier Liebe ist, der ja eins ist mit dem Vater, die Schöpfung in die Art und Weise zu bringen, wie sie ursprünglich geplant war, den Menschen dazu zu befreien, zu dem er geschaffen worden ist, nämlich zur Selbstlosigkeit der Liebe.
In der Zuschrift war die Frage, was haben wir verbrochen? Ja, die Erbsünde. Nein, wir sind nicht schuld an der Erbsünde. Wie jede Sünde ist auch die Erbsünde persönlich. Aber wir tragen natürlich an den Folgen Neigung zu Bösen, Krankheiten. Wir sind sterblich, leiden, Tod und so weiter. Sehr geehrter Herr Pfarrer Dr. Rimmel und Pater Professor Dr. Wallner, hat Jesus laut einem Evangelium über die Erbsünde gesprochen? Vielen Dank für die Beantwortung dieser Frage.
Ja, er sagt zu den Pharisäern und zu den Leuten Schimpfwörter wie Natternbrut und Schlangengezücht. Ja. All sein Tun ist ein Antreten gegen die Erbsünde. Ja, bitte Bibel lesen. Ja, wir werden beschimpft dort,
ja, und
weil wir in der Erbsünde sind.
Gut. Er thematisiert auch den Zustand vor dem Sündenfall, als die Pharisäer fragen, darf man jede Frau aus jedem beliebigen Grund aus der Ehe entlassen, sagt, nein, am Anfang war das nicht so. Genau. Da bezieht er sich ja ausdrücklich auf diesen biblischen Anfang, auf den Zustand der ursprünglichen Unschuld, ja. Oder als dann die Pharisäer wieder eine Frau bringen und sie steinigen wollen. Ja. Da sagt, da verweist Jesus auf die Sündhaftigkeit aller Menschen. Also, ja. Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe als Erster den Stein. Insofern, Jesus, das Wort Erbsünde hat er nicht verwandt, aber die Sache ist natürlich da. Das ist so ähnlich wie mit der Dreifaltigkeit. Das Wort Dreifaltigkeit findet sich nicht in der Bibel, aber der Sache nach natürlich.
Ja. Seine Schöpfung von dem nordafrikanischen Theologen Tertullian am Ende des 2. Jahrhunderts, Dreifaltigkeit, ja. Also die Sache nach ist da, ja. Und du hast jetzt die wichtigste Stelle auch genannt, nicht? Also wo es um die Heirat geht und wo Jesus sagt, im Anfang war es nicht so, als Mann und Frau schuf er sie. Ja, und nur weil ihr so hartherzig seid, hat Mose dann die Erlaubnis zur Scheidung jetzt eben gegeben. Also er bezieht sich auf den ursprünglichen Zustand, noch einmal von dem das Konzil von Trient sagt, der Mensch war in ursprünglicher Heiligkeit und Gerechtigkeit eingesetzt. Übrigens ein Wort, wo ich ein bisschen Gänsehaut bekomme, denn wenn wir eingekleidet werden als Zisterzienser in dem Einkleidungsgebet über unser Ordensgewand, den Habit, der im ersten Jahr ganz weiß ist, wird eben dieses Gebet gesprochen, dass es ein Ausdruck der Heiligkeit und der Gerechtigkeit ist, dass wir dieses Ordensgewand jetzt eben tragen, weil wir in einer besonderen Weise ausdrücken wollen, das gilt nicht nur für ein schwarz-weißer Zisterzienser, sondern auch für die braunen Franziskaner und die schwarzen Benediktiner und so weiter, dass wir jetzt eben Christus, dass wir in diesen Zustand wollen, ja, der reparierten Erbsünde, zu dem uns Christus gebracht hat. Und bitte lest Römerbrief, Kapitel 5, Vers 18, einer der schönsten Texte im Neuen Testament. Ich sage jetzt nicht, was dort steht, ihr müsst das selber lesen.
Pater Karl, können wir am Ende der Sendung nochmal zusammenfassen mit deinen Worten, was ist das Wichtige im Zusammenhang von Schöpfung, Evolution und Sündenfall? Wo sind die Pfeiler, die stehen müssen?
Also Evolution reinbringen ist ein bisschen schwierig, weil das ein eigenes Thema jetzt eben ist. Aber die Offenbarung ist sehr klar, dass Gott den Menschen gut geschaffen ist. Die faktische Wahrnehmung, die wir haben, ist, dass wir Menschen böse sind. Das entspricht nicht nur der Wahrnehmung unserer Umwelt, sondern auch dem Blick ins eigene Herz. Paulus wird das formulieren, ich will das Gute und tue das Böse. Also da ist etwas schief in uns, da ist etwas schief gegangen. Die Heilige Schrift beschreibt es eben mit der Erzählung von der freien Entscheidung des Menschen gegen das, was Gott ihm geschenkt hat. Also Missbrauch der Freiheit, die Gott gegeben hat als eine Freiheit für das Sein in Gott und die Seinsweise Gottes der Liebe nachzuahmen. Nein, ich unterwerfe mich nicht dem Schöpfer, ich versündige mich gegen seine Gebote. Dass wir Formen des Ganzen dann auch aus der Wahrnehmung der Evolutionsgeschichte haben. Ich habe eben erzählt von Löwen und angefressenen Zebras und von einer Natur, die in sich eigentlich grausam ist, weil sie eine Kette von Fressen und Gefressenwerden hat. Dass hier etwas nicht stimmt, das ist eine Wahrnehmung, die uns die Naturwissenschaft einfach auch nahe bringt. Und dass deshalb diese Schöpfung reparaturbedürftig ist. Dass die Reparatur aber nicht etwas ist, das Gott überrascht hat, sondern dass er sich schon mit der Entscheidung, die Welt zu schaffen, dazu auch committed hat, verpflichtet hat, nämlich in dem, durch den er alles geschaffen hat, nämlich durch den Sohn, diese Schöpfung zum Eigentlichen zu befreien, Hingabe am Kreuz, größere Liebe hat niemand, als wer sein Leben hingibt für die anderen, das ist eben auch festzuhalten. Und dass wir jetzt in einem Zustand sind, den wir nennen den Zustand der reparierten Erbsünde. Also wir sind schon danach, ja. Also wir sind nicht mehr unterworfen, also dem Fressen und Gefressen werden, sondern wir haben jetzt eben die Freiheit der Liebe von der Schöpfung her und wir haben die Gnade dazu, diese Freiheit der Liebe auch aus den Sakramenten jetzt eben zu leben und weiterzugeben. Aus uns selber können wir es nicht, deshalb brauchen wir, damit komme ich auf den Schluss, ja, weil ich muss immer ein bisschen Apologetik für die Kirche machen, deshalb brauchen wir die Kirche, deshalb brauchen wir die Sakramente, deshalb brauchen wir das Gebet, deshalb müssen wir den Glauben auch gut kennenlernen und trotz der Komplexität dieses Themas hoffe ich, dass er ein bisschen was, einen Schritt vorangemacht hat, um die Tiefe der Liebe Gottes zu verstehen, die er uns geschenkt hat.
Pater Karl, damit haben wir fürstlich überzogen. Ich bedanke für das Gespräch und ich bitte dich nur noch einen Segen zu geben, weil sonst spreng über den Rahmen.
Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Pater Karl, nochmal vielen Dank für dieses Gespräch. Auch Ihnen herzlichen Dank fürs Einschalten, fürs Dabeisein. Möge der liebe Gott Sie und Ihre Lieben beschützen auf die Fürsprache Gottesmutter Maria. Friede für die ganze Welt.